Wir wollen uns mit dem Matthäusevangelium beschäftigen und ehe wir da einen ersten Abschnitt etwas näher besprechen werden, ein paar einleitende Fragen, die uns den Hintergrund des Evangeliums etwas stärker erläutern. Zuerst einmal die Frage, wer hat das Matthäusevangelium geschrieben? Nun sagen wir vielleicht, ja, ist doch ganz selbstverständlich, steht doch bei uns in der Bibel ganz deutlich drin, Evangelium von Matthäus. Das Problem ist nur, dass in den ältesten Schriften, die wir vom Matthäus-Evangelium haben, gerade das nicht drin steht. Die Überschriften sozusagen fehlen, die wir bei uns in der Bibel drin haben. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, woran liegt das? Also die ältesten Hinweise in der Überschrift, dass es das Evangelium des Matthäus ist, finden wir am Ende des 2. Jahrhunderts, das heißt so um 180 herum. Dann sagen wir uns, ja, was war denn vorher? Vielleicht ist das ja gar nicht von dem Matthäus. Wir müssen sehen, es hat nicht damit zu tun, dass das tatsächlich vollkommen unsicher ist, sondern das hat stärker damit zu tun, dass man vorher einfach gar keine Notwendigkeit darin sah. Ich meine, stellt euch vor, ihr schreibt irgendwie einen Brief, eine Abhandlung über irgendein theologisches Thema. Naja, heute legt man vielleicht wie viel Wert darauf, wer das abgefasst hat. Früher, dann stand da nicht unbedingt drüber, also ganz echt hundertprozentig mit Siegel von Notar in Jerusalem, das ist von Matthäus geschrieben worden. Sondern der hat das geschrieben, das wurde immer wieder abgeschrieben und man ist gar nicht auf die Idee gekommen, das dazu zu verfassen. Das war erst notwendig in einer späteren Zeit, als nämlich immer mehr Apokryphe Evangelien in Umlauf kamen. Gerade so im 2. Jahrhundert hatten die Leute darüber spekuliert, naja, wie war das beispielsweise mit der Jugendzeit Jesu? Wir lesen ja in der Bibel ganz wenig darüber, was Jesus getan hat, bis er etwa 30 Jahre alt geworden ist. Nur so ganz wenige Details. Da hatten sich die Christen in ihrer frommen Fantasie Gedanken darüber gemacht und dann ist einer auf die Idee gekommen, ein Thomas-Evangelium zu schreiben beispielsweise. Es gibt ja noch andere, es gibt noch Philippus-Evangelium und noch einige andere mehr. Und da stehen dann so hübsche Geschichten drin, wie dass Jesus eines Tages mit seinen Schulkollegen sozusagen da gewesen ist zum Spielen und einer fiel vom Dach und der war dann tot. Und dann kommt Jesus natürlich gleich hin, fasst ihn an der Hand und der wird sofort wieder lebendig. Zum Beispiel so etwas. Oder ein andermal, da sind die Knaben dann eben draußen so etwas im Matsch, sind sie da beim Rumspielen und die machen dann alle kleine Tonfiguren oder Matschfiguren daraus. Und natürlich Jesus macht das auch, und damit das nicht so langweilig wird, er bläst das an und zack, das Vögelchen, was er gerade gemacht hat, fliegt dann weg. Also solche Sachen stehen nicht in der Bibel, sondern in den Apokryphen-Evangelien. Und da hat man gemerkt, also wenn das so weitergeht, dann weiß hinterher gar niemand mehr zuverlässig, was hat Jesus wirklich getan und gemacht. Und deshalb musste man aussuchen und feststellen, wer ist wirklich authentisch. Das heißt, wer schöpft wirklich aus den ersten Quellen? Wer war denn damals dabei gewesen? Oder wer hat sich hinterher nur überlegt, wie hätte es denn sein können? Und zum Glück haben wir dann Hinweise einiger sogenannter Kirchenväter. Das sind Personen, die dann Schüler der Apostel gewesen waren. Also die Apostel kennen wir ja, der letzte der Apostel, eben Johannes, ist so ungefähr um das Jahr 90 bzw. 95 gestorben. Und dann gab es ja zu dieser Zeit schon Apostelschüler. Von einigen lesen wir in der Bibel auch, beispielsweise der Paulus, der uns ja viele Briefe überliefert hat. Da lesen wir dann von Timotheus und Titus und anderen Personen mehr, die damals schon lebten, die dann die Nachfolger der Apostel waren. Und die hatten wiederum Schüler und die hatten wieder Schüler und die hatten wieder Schüler und die hatten wieder Schüler. Und die ersten Schüler, also die Schüler der Apostel und der Nachfolger der Apostel, die nennt man dann Kirchenväter. Und einer dieser Kirchenväter namens Papias, der schreibt in einer Abhandlung, Matthäus schrieb in hebräischer Sprache die Reden auf und es übersetzte ein jeder sie, so gut er vermochte. Hier also ein Hinweis darauf, dass Matthäus die Ereignisse um das Leben Jesu aufgeschrieben hat. Hier wird dann noch gleichzeitig erwähnt, dass er sie hebräisch aufgeschrieben hat und dass sie dann übersetzt worden sind. Hier wird nicht gesagt, in welche Sprache. Das, was ganz offensichtlich für den Papias ist, in Griechisch. Weil in der damaligen römischen Welt hatte man in erster Linie Griechisch miteinander gesprochen. Das bleibt aber nicht der Einzige. So haben wir beispielsweise den Kirchenvater Polycarp. Der sagt, ich zitiere, Matthäus verfasste unter den Hebräern in ihrem Dialekt eine Evangeliumsschrift, als Petrus und Paulus in Rom evangelisierten und die Gemeinde gründeten. Es geht auch noch weiter. Da haben wir beispielsweise Origenes. Der schreibt, zuerst wurde das Evangelium nach Matthäus, dem früheren Zöllner und späteren Apostel Jesu Christi, für die Gläubigen aus dem Juden in die hebräische Sprache geschrieben. Oder noch etwas weiter, Eusebius von Caesarea. Matthäus, der zunächst unter den Hebräern gepredigt hatte, schrieb, als er auch noch zu den anderen Völkern gehen wollte, das von ihm verkündete Evangelium in seiner Muttersprache. Denn er suchte denen, von welchen er schied, durch die Schrift das zu ersetzen, was sie durch sein Fortgehen verloren. Es gibt dann auch noch einige Personen mehr, aber ich glaube, diese Hinweise zeigen uns relativ deutlich, selbst wenn in den ältesten Schriften nicht dann drüber steht, hier Originalzitat von Matthäus, so sehen wir, dass diejenigen, die damals mit den Aposteln lebten oder ihre Schüler waren, dann in ihren Schriften deutlich aufgeschrieben haben, dass das eben tatsächlich von Matthäus geschrieben worden ist. Also wir können sagen, Matthäus Evangelium ist von Matthäus geschrieben. Nun, dann ist die Frage, was für ein Matthäus ist denn das überhaupt, von dem wir dort lesen? Und da merken wir, das ist dann ein bisschen schwierig, denn Matthäus als Name gab es relativ häufig. Matthäus bedeutet so viel wie Geschenk Jahwes, oder wir könnten dann auch sagen Geschenk Gottes. Er kommt in den Aufzählungen der Aposteln, also den Apostelverzeichnissen oder Listen, häufiger vor. Im Markus 3, Vers 18 oder Lukas 6, Vers 15 finden wir seinen Namen. Und wir finden ihn auch noch erwähnt, beispielsweise in Matthäus 9, Vers 9 und folgende. Das könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. Das ist nämlich die Geschichte, die uns auch noch etwas eher mehr über sein Leben sagt. Da berichtet Matthäus sozusagen seine eigene Bekehrungsgeschichte und wie er dann Jünger Jesu wird. Er ist nämlich am Zoll in Kapernaum, ist dort einer der reichsten Männer der Stadt. Jesus trifft auf ihn und er bekehrt sich. Es wird gleichzeitig noch darauf hingewiesen, dass dieser Matthäus eben auch noch Levi hieß. Das bedeutet, er gehörte zum Stamm der Leviten. Das sind ja also diejenigen, die insbesondere für den Tempeldienst zuständig gewesen sind. Hier können wir also sagen, das ist dieser Matthäus. Es wird auch noch in Markus 2, Vers 14 der Name seines Vaters genannt, nämlich Alpheus. Wer sich jetzt ganz super in der Bibel auskennt, der weiß, dass auch der Vater des Jakobus Alpheus hieß, von dem wir allerdings wissen, dass das zwei verschiedene Väter gewesen sein müssen. Das ist jetzt noch eine längere Geschichte. Wie wir das wissen, das hängt damit zusammen, dass sonst die Brüder immer zusammen genannt worden sind und dann ihr gemeinsamer Vater genannt worden ist. Das ist bei den beiden nicht, sondern die werden getrennt aufgeführt. Wir müssen uns vorstellen, das war einfach ein häufiger Name, beispielsweise wie Michael oder Franz oder Hans oder sonst irgendetwas. Und dann gab es halt mehrere Leute, die so hießen. Und so hatten eben diese beiden Jünger Jesu einen Vater mit gleichem Namen. Also wir wissen auch noch etwas über seine Familiengeschichte, wenn auch nur in Ansätzen. Also das genügt uns vielleicht erst einmal. Da merken wir, das ist der Hintergrund. Das ist die Person, die uns überliefert. Und da wissen wir, das, was die uns überliefert, ist ziemlich zuverlässig, denn die war ja fast von Anfang an mit dabei gewesen. War 3 Jahre mit Jesus durch Israel durchgezogen und hat aus eigener Anschauung die Leute gekannt, mit denen Jesus gesprochen hat. War selbst dabei, hat gehört, was Jesus dazu gesagt hat. Nun wäre auch noch eine weitere Frage, und das wäre die der Aufteilung des Matthäus-Evangeliums. Wir werden ja das ganze Matthäus-Evangelium, wenn auch nur in groben Zügen, aber so doch ganz durchgehen. Und bevor wir das tun, möchte ich jetzt einen kleinen Überblick geben. Also den Überblick, wie ist das Matthäus-Evangelium aufgeteilt? Denn im Gegensatz zu Lukas und Markus und auch Johannes hat es eine ganz spezifische, eigene Aufteilung des Matthäus-Evangelium. Es zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass große Redeeinheiten abwechseln mit Berichten über die Taten Jesu. Das Matthäus-Evangelium beginnt erst einmal in den Kapitel 1 und 2 mit der Ankunft des Messias. Also wir sehen hier auch schon einen wichtigen Hintergrund, den ich gleich noch erläutern werde. Messias, es geht also auch darum, dass die Juden bzw. Judenchristen, dass das für die Judenchristen geschrieben worden ist. Also Kapitel 1 und 2, die Ankunft des Messias. Kapitel 3 und Anfang von Kapitel 4, die Vorbereitung der Wirksamkeit des Messias. Dann haben wir in Kapitel 4 den Rest des Kapitels, die erste Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Predigtdienst, Heilungen und ähnliches mehr. Danach schließt sich nun die erste große Redeeinheit an, die wir unter dem Namen Bergpredigt kennen. Kapitel 5, 6 und 7. 3 Kapitel nacheinander, die Bergpredigt. Das sind ja viele der Aussagen Jesu, die er während seiner Zeit hier auf der Erde gemacht hat, werden dort gebündelt vorgetragen, die erste Einheit. Dann haben wir in Kapitel 8 und 9 den Bericht über Heilungen und Wunder, die Jesus getan hat. Kapitel 8 und 9, Heilungen und Wunder, insbesondere noch in der Gegend in Galiläa, also im Norden Israels. Dann kommt die zweite Redeeinheit, Kapitel 9 und 10, also den Rest von 9 und insbesondere Kapitel 10. Das ist hier eine Missionsrede Jesu und die Aussendung der Jünger. Hier also Missionsrede, Aussendung der Jünger, eine weitere Redeeinheit. Dann kamen wir Kapitel 11 und Kapitel 12, Berichte über den Dienst Jesu, weitere Heilungen und einen ersten Widerstand, den Jesus in seinem Dienst erlebt. Der ist insbesondere dann, geht er aus durch die Pharisäer, was wir immer wieder merken werden. Eine dritte Redeeinheit ist dann Kapitel 13. Da finden wir die 7 sogenannten Himmelreichsgleichnisse. Also wo wir immer finden, das Himmelreich ist gleich. Und dann kommt eben der Frau, die Groschen verliert oder der göttlichen Perle und so weiter. Also Himmelreichsgleichnisse. Dann finden wir Kapitel 13 bis Kapitel 17. Das Wirken Jesu durch Galiläa und in den benachbarten Gebieten. Also wir sehen wiederum, jetzt wechselt das ab, Reden Jesu, jetzt wieder mehr die Taten Jesu, die genannt werden im Galiläa. Die vierte Redeeinheit ist Kapitel 18. Hier geht es um verschiedene Weisungen an die Jünger, wie die sich verhalten sollen untereinander, welche Aufgaben sie haben, Kapitel 18. Kapitel 19 bis Kapitel 22 finden wir den sogenannten judäischen Reisebericht. Hier ist das Wirken Jesu beschrieben, was er im Süden Israels, das heißt in Judäa, kurz vor seinem Tod gehabt hat. Und dann lesen wir die fünfte und letzte Redeeinheit. Das ist Kapitel 23, 24 und 25. Hier geht es darum, dass wir über die Pharisäer, also wo er die Pharisäer kennzeichnet und sagt, wehe ihr Heuchler, ihr Pharisäer, ihr werdet nicht in das Himmelreich Gottes kommen. Und dann wird gesagt, was die nun falsch machen. Und dann finden wir im Anschluss daran, eben 24, 25, das ist ja auch noch diese Redeeinheit, Hinweise für das Ende, für die Endzeit, für Kriterien der Zeit, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Was sind da Hinweise darauf? Das ist bis Kapitel 25. Kapitel 26, 27 und 28 sind dann die Person, das heißt das Leiden Jesu, die Auferstehung und der Auftrag des Messias für die Mission. Da lesen wir ja dann diese bekannten Verse, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden und dann gehet hin, nicht? Und lehret alle Menschen und so weiter. Also hier diese wesentlichen Aussagen ganz am Ende der Wirksamkeit Jesu hier auf der Erde. Wenn wir uns nun die Frage stellen, wann das Matthäus-Evangelium geschrieben worden ist, dann sind die meisten Historiker sich darüber im Einigen, von dem, was genannt wird, ist es noch nicht so weit, dass die Eroberung Jerusalem stattgefunden hat, denn da wird auch noch nichts davon erwähnt. Wir wissen, wahrscheinlich wurde es vor dem Jahr 70, wahrscheinlich etwa von dem Jahr 64, 65 herum verfasst. 64, 65 nach Christus, das bedeutet etwa 30 Jahre nachdem Jesus gestorben worden ist, wurde das niedergelegt, nachdem eben Matthäus, wie das auch aufgeschrieben worden ist, das vorher vielfach durch Reden, er war ja als Missionar unterwegs gewesen, das Ganze mündlich vorgetragen hat und dann kam die Bitte von der Gemeinde, also jetzt fasst uns das Ganze nochmal zusammen, denn wer weiß, wenn du gestorben bist, der kann uns dann darüber zuverlässig Auskunft geben und dann hat er das Ganze aufgeschrieben, wie uns ja mehrere Zeugnisse sagen, vermutlich zuerst in Hebräisch. Und das wurde dann in späterer Zeit relativ bald auch in Griechisch übersetzt, damit auch die Heidenchristen das lesen konnten. Zum Abschluss unserer Übersicht noch ein paar besondere charakteristische Eigenarten des Matthäus-Evangeliums. Zum einen ist es so, dass viele Erzählungen, die wir oder viele Berichte, die wir in anderen Evangelien haben, hier kurz zusammengefasst sind. Das heißt, Matthäus kommt es nicht so sehr darauf an, viele Einzelheiten seiner Berichte des Handelns Jesu zu erwähnen, sondern mehr einen Überblick zu geben. Er ist mehr lehrmäßig dabei. Er fasst Dinge zusammen. Das ist typisch. Ein anderer Hinweis, wo wir auch merken, dass er tatsächlich sich in erster Linie an Juden bzw. Judenchristen wendet, ist sein starker Wert, den er legt auf die Messianität Jesu. Es steht sehr häufig im Matthäus-Evangelium, auf das erfüllt wurde oder wie geschrieben steht bei eben dem Propheten so und so. Also sehr viel Bezug zum Alten Testament. Und da wissen wir, das war den Juden ja wichtig. Nicht, dass irgendeine neue Religion kommt, sondern das Wichtige war ja, das ist tatsächlich der Messias, der im Alten Testament vorhergesagt worden ist, auf den wir gewartet haben. Und das wird sehr, sehr viel erwähnt im Matthäus-Evangelium. Darüber hinaus Also Stellen dafür wären meinetwegen Matthäus 1, Vers 22, 2, Vers 5, 2, Vers 15, 2, Vers 17, 2, Vers 23 und so weiter und so weiter. Kein Kapitel, ohne dass nicht darauf Bezug genommen würde. Als nächstes haben wir auch noch das messianische Interesse ausgedrückt, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist. Beispielsweise die Jünger des Johannes, die zu Jesus kommen und ihn fragen, bist du derjenige, auf den wir warten? Immer wieder kommen die Pharisäer, die nachfragen. Immer wieder wird dann darauf hingewiesen, auch das Bekenntnis des Petrus finden wir ja hier im Matthäus-Evangelium. Was denken die Leute, wer ich bin? Dann sagen sie, naja, du bist vielleicht Elia oder du bist dieser oder jener. Und dann sagt eben der Petrus darauf, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt er eben, das haben die ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern Gott selbst, der Geist des Vaters. Wir finden solche Hinweise schon in Matthäus 1, Verse 1, Verse 21 bis 23, Kapitel 2, Verse 4 bis 6, Kapitel 3, Verse 11 und 17 und so weiter und so weiter. Immer wieder Hinweise darauf, Jesus ist der Messias. Das ist also auch ganz wichtig bei Matthäus. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Jesus in erster Linie ein Retter gesandt ist zu dem Volk Israel. Das finden wir beispielsweise in Matthäus 10, Verse 5 und folgende, wo Jesus dann direkt sagt, dass er nicht zu den Heiden gesandt ist, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Also da, wo er die 12 Jünger aussendet. Wir finden dann allerdings auch später, Kapitel 15, Vers 21 bis 28, bei der kananäischen Frau, die zu ihm kommt, dass er eben dann auch sagt, naja, ich bin zuerst zu ihm gesandt, aber dann trotzdem sich ihr auch zuwendet. Wir finden den Gerasener, den er heilt, der ja in einem heidnischen Gebiet ist. Und dann in Matthäus 20, Vers 19, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, wie auch ganz am Ende Matthäus 28. Da finden wir dann also zuerst zum Volk Israel und dann auch in die ganze Welt hinein. Darüber hinaus finden wir ebenfalls wichtig für Juden Jesu Stellung zum Alten Testament vielfach erwähnt. Besonders in der Bergpredigt. Da steht dann ja, die Alten haben euch gesagt, ich aber sage euch. Oder natürlich auch der Hinweis, kein Tüttelchen, kein I-Punkt, würden wir heute sagen, kein Jota, sagt dann Jesus, wird von dem Gesetz vergehen. Eher vergehen Himmel und Erde. Also auch hier ganz bewusst die Stellung Jesu zum Alten Testament wird vielfach erwähnt. Oder in der Sabbatfrage, auch wo die, oder in der Frage der Scheidung, der Wiederheirat, des Ehebruchs und solche alle Sachen. Also viele Sachen des Alten Testaments werden aufgegriffen und Jesus nimmt da ganz bewusst zur Stellung. Dann wird ebenfalls erwähnt Jesu Stellung zur Gemeinde. Jesus gebraucht im Matthäus-Evangelium den Begriff Ekklesia, was später der Begriff für die Gemeinde ist. So beispielsweise Matthäus 16, Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen, also auf den Petrus. Da finden wir auch Hinweise darauf. Ähnlich in Matthäus 18, Vers 17. Wenn er aber das hören wird, so sage es der Gemeinde, wenn er aber auf der Gemeinde nicht hören wird, so soll er für dich sein wie ein Heide und Zöllner. Es geht hier dabei um deine Gemeindezucht. Auch noch an anderen Stellen wird das erwähnt. Wichtig ist ebenfalls das starke Interesse von Matthäus für die Eschatologie, so ist das Fachwort in der Theologie, zu Deutsch einfach für die Endzeit, also für das, was in der Zukunft sich abspielen wird. Wir finden das in den Gleichnissen, den Himmelreichsgleichnissen. Wir finden das in dem Hinweis auf die königliche Hochzeit, Matthäus 22, auf die 10 Jungfrauen, Matthäus 25, auf die anvertrauten Talente, mit denen wir umgehen sollen, Matthäus 25, auf die Zeichen der Endzeit, Matthäus 24, 25, also starkes Interesse daran, was wird am Ende der Zeiten kommen, was geht über die Wirksamkeit Jesu hier auf der Erde hinaus. Dann haben wir ebenfalls ein starkes, also ein Hinweis in Matthäus häufiger. Er spricht dann von der Königherrschaft des Himmels oder vom Himmelreich. Da finden wir Basilea ton uranon auf Hebräisch, auf Griechisch. Und das bedeutet eben, er sagt auch immer im Plural, also die Himmel. Aber das ist ein Fachwort, was bei Matthäus eben sehr häufig vorkommt, sozusagen, ja, Gott herrscht im Himmel und das soll auch auf der Erde sich widerspiegeln, wie wir dann ja im Vater Unser auch das Gebet bitten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist wieder ist ton uranon, das, was darin steckt. Dann wird auch Wert gelegt auf die Stellung Jesu zu den Pharisäern. Immer wieder finden wir Streitgespräche zwischen Jesus und den Pharisäern. Das ist also auch da ein Schwerpunkt. Ich glaube, das genügt, um uns einen ersten Überblick verschafft zu haben, denn wir wollen uns ja noch einige Zeit nehmen, einen ersten Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium genauer anzusehen. Ich fasse erst einmal die ersten Kapitel etwas stärker zusammen und komme dann zu dem Abschnitt, der uns heute Morgen näher beschäftigen soll. In Kapitel 1 finden wir erst einmal den Geschlechtsregister Jesu, also in welcher Tradition steht er. Wir finden dann den Hinweis auf die Geburt, Empfängnis natürlich erst und dann Geburt Jesu. Kapitel 2, den Besuch der Weisen aus dem Morgenland, die Flucht der Familie nach Ägypten, Herodes, der die Kinder in Bethlehem ermordet. Kapitel 3, Johannes der Täufer, der zur Buße und zur Umkehr ruft, sozusagen auf Jesus aufmerksam macht. Dann finden wir, dass Jesus getauft wird. Und dann in Kapitel 4 die Versuchung Jesu. Jesus beginnt seinen Dienst. Jesus beruft die ersten Jünger, alles Kapitel 4. Und dann Kapitel 5 bis 7 die Bergpredigt. Wir wollen uns heute Morgen die Versuchungsgeschichte Jesu etwas näher anschauen. Kapitel 4, die ersten Verse. Nun, wenn wir uns die Frage stellen, wie das nun mit der Versuchung aussieht, dann sehen wir Versuchung wahrscheinlich in erster Linie als etwas Negatives an. Allerdings ist es das nach biblischem Ausdruck nicht unbedingt. Das griechische Wort, was mit Versuchung übersetzt wird, das heißt Peirasis und meint so viel wie Prüfung. Im Alten Testament finden wir auch Hinweise darauf, dass Gott Menschen in besonderen Situationen geprüft hat. Häufig, um sie auch für einen besonderen Dienst vorzubereiten. In 1. Mose 22, Vers 1 finden wir dann beispielsweise den Hinweis, dass nachdem all das geschehen ist, dass dann Gott Abraham versuchte. Und dieses Versuchen meint eben auf die Probe stellen. Die Rabbiner zur Zeit Jesu hatten diese Prüfungen Gottes auch als sehr wichtig angesehen. So möchte ich euch ein Zitat bringen, was damals unter den Rabbinern verbreitet war. Gelobet sei der Name des Herrn, der niemanden erhöht, den er nicht zuvor geprüft und erforscht hat. Nur wer sich dieser Prüfung gewachsen zeigt, erhält einen Ehrenplatz bei Gott. Also hier auch den Pharisäern zur damaligen Zeit war klar, wenn Gott versucht, dann hat das nicht das Ziel, von Gott wegzubringen, sondern näher zu Gott hinzubringen. Also nur ein fehlgeschlagene Prüfung sozusagen zeigt dann, dass da etwas falsch ist. Aber selbst da ist es ja uns eine Hilfe. Also wenn wir uns einmal für ganz tolle Autofahrer halten beispielsweise, tun ja die meisten Leute, nicht besonders die Männer, halten sich alle für gute Autofahrer. Und stellt euch mal vor, jetzt macht ihr dann irgendwie beim ADAC irgendein Sicherheitstraining und hinterher bekommt ihr raus, oh, so toll ist meine Reaktionsfähigkeit ja gar nicht. Objektiv überprüft. Na, vielleicht sagt ihr hinterher auch, naja, so objektiv waren die ja gar nicht. Ja, ich hatte nur einen schlechten Tag gehabt oder so, nicht? Sonst bin ich ja trotzdem viel besser. Aber sagen wir mal, ihr seid ehrlich, ihr gesteht euch ein, da sind ein paar Fehler, ich müsste da besser aufpassen. Und so ähnlich ist das hier auch, da hat es eine positive Auswirkung. Ich merke nämlich, wo meine Probleme sind und daran kann ich arbeiten. Wenn ich immer nur weiter durch die Gegend fahre mit der Illusion, dass ja alles in Ordnung ist, dann hilft es mir ja nicht. Und so ist das auch bei den Prüfungen, die Gott gibt. Also Prüfungen sollen nicht schlechter machen, sondern sollen eigentlich besser machen, könnten wir sagen. Der Gefahr besteht natürlich, dass wir in Distanz zu Gott kommen, allerdings nur dann, wenn wir uns eben nicht auf Gott verlassen in der Versuchung, sondern versuchen, sie selbst zu bestehen. Der Bericht des Matthäus finden wir auch in den Parallelen in Markus 1 ab Vers 12, in Lukas 4 ab Vers 1 und im Hebräerbrief Kapitel 2 Vers 18 und Kapitel 4 Vers 15. Da finden wir also Parallelberichte im Neuen Testament über die Versuchung Jesu. Der Hintergrund, vor dem das Ganze stattfindet, der ist in der Wüste. Sehr öde Gegend. Wahrscheinlich wird das eher im Süden des Landes Israel stattgefunden haben, nämlich in Judäa. Warum meine ich das? Nun, weil es im Norden Israels eigentlich keine größere Wüste gegeben hat. Bis heute gibt es ja keine große Wüste. Da ist eben der See Genezareth, das ist grün, da ist die Jezreel-Ebene, da grünt es und blüht es, da ist keine große Wüste. Die größte Wüste in Israel ist die judäische Wüste, die zieht sich südlich von Jerusalem bis eben nach Elat, also bis ans Rote, bis ans Meer hin und dort ist eben Wüste, Steinwüste in erster Linie. Also wer sich jetzt vorstellt, so die großen Sanddünen der Sahara, der wird dann enttäuscht sein, so ist das denn nicht. Es gibt zwar auch Stein, aber relativ wenig, sondern es ist mehr so Kalk, also Kalkstein, also so klein gebröckelter, aufgespaltener, von der Hitze aufgeplatzter Stein. Das ist dann mehr Berge, die sich so langsam wellig dahinziehen, aber im Sommer unheimliche Hitze. Und von daher, es ist da auch keiner, da ist also auch kein Hirte, der da umherzieht, weil da wächst dann im Sommer gar nichts mehr. Und da müssen wir uns vorstellen, da ist der Platz dieser Versuchung. Nur sanfte Bergrücken, Schutthaufen, kahle Felsen, Hitze, Wildnis, so wie es sonst in keinem Ort in Israel üblich ist oder wie es das sonst dort gibt. In diesem, vor diesem Hintergrund findet das Ganze statt. Nun, wenn wir uns die Versuchung etwas näher anschauen, das wollen wir auch gleich tun, dann werden wir merken, dass es bei der Versuchungsgeschichte Jesu nicht nur um die Versuchung einer Person geht, sondern dass es gleichzeitig ja auch um unsere Heilsgeschichte geht. Denn wäre Jesus versucht worden und sündig geworden, ja, dann hätte er nicht mehr die Sünde der Welt tragen können. Dann wäre er selbst sündig gewesen. Hätte jemand anders sozusagen für ihn sterben müssen. Wäre der Plan Gottes ins Wasser gefallen. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus tatsächlich versuchbar gewesen ist, dass es also nicht nur ein Theater gewesen war. Also sozusagen, naja, jetzt lassen wir den mal spielen, aber das Ergebnis steht von vornherein fest, sondern dass das tatsächlich eine echte Versuchung gewesen ist. Jesus hätte rein theoretisch entscheiden können, sich auch anders, also etwas anders zu verhalten. Darüber hinaus sehen wir dann nämlich Parallelen mit den großen Versuchungsgeschichten der Bibel. Wir sehen nämlich direkte Parallelen mit dem, was auch Adam und Eva im Paradies vorgehalten wird. Wir sehen ganz starke Ähnlichkeiten. Wir sehen nämlich die Parallele zwischen körperlicher Begierde, Begehrlichkeit für die Augen und Überheblichkeit. Das sind auch die drei Punkte, die die Schlange im Paradies der Eva nahebringt und warum sie dann in Sünde fallen und dadurch die Sünde ja in die Welt hineinkommt. Darüber hinaus sehen wir auch eine Parallele für die Versuchungen des Volkes Israel in dem Alten Testament, in der Wüstenwanderung, die sie durchmachen. Das sind nämlich auch ähnliche Versuchungssituationen, in die sie da hineinkommen. In der Auseinandersetzung mit dem Teufel zitiert Jesus häufiger aus dem Alten Testament, insbesondere aus den Kapiteln, die ein frommer Jude eigentlich jeden Tag beten sollte. Dazu gehört beispielsweise das Schema Israel, das Höre Israel des Alten Testaments, 5. Mose 6, Verse 4 folgende und Kapitel 6, Vers 13 und Kapitel 8, Vers 3 folgende. Ja, also das vielleicht jetzt erst einmal als Hinweis dafür. Dann kommen wir zu der ersten Versuchung, beziehungsweise zu dem Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Hier finden wir schon den direkten Hinweis darauf, dass Versuchung nicht unbedingt immer nur die böse Absicht des Teufels ist, sondern wir merken, Gott selbst hat ihn darauf vorbereitet. Denn der Geist, von dem wir hier reden, ist der Geist Gottes, der Jesus in die Wüste führt. Und da sehen wir schon mit dem Zweck, damit er versucht würde. Sozusagen, Gott will seinen Sohn auch selbst, so wie er Abraham, so wie er Mose auf die Probe gestellt hat, um den Beweis dafür zu liefern. Ja, der ist zuverlässig, das klappt tatsächlich. Deshalb führt er ihn selbst in die Wüste hinein. Hier lesen wir auch, dass er eben, dass der Teufel dort derjenige ist, der die Versuchung schließlich lostritt. Also Gott bringt uns in eine Situation, er ist es aber nicht, der uns selbst versucht. Wir sehen das bei Hiob ja. Da wird uns der ganze Hintergrund erklärt, eben, dass der Teufel da auftritt und dann den Hiob vom Glauben wegbringen will. Und Gott lässt es zu. Es ist durchaus auch im Interesse Gottes. Gott selbst tut es aber nicht, wie wir auch im Jakobusbrief lesen. Eben, es soll niemand meinen, dass er von Gott versucht würde, denn Gott versucht nicht zum Bösen, lesen wir da eben im Jakobusbrief. Und hier sehen wir auch, Gott führt in die Situation hinein, aber es ist der Teufel, der die Versuchung vonstatten gehen lässt. Häufig erleben wir, dass Versuchungen gerade dann stattfinden, wenn wir uns irgendwo auf einem Höhepunkt unseres geistlichen Lebens befinden. Vielleicht hat es damit zu tun, wie Hochmut kommt vor dem Fall oder so etwas, nicht? Also, dass Gott uns vielleicht zeigen will, naja, also ganz so toll bist du ja doch nicht. Oder denk auch daran, es könnte Probleme in deinem Leben geben. Vielleicht aber will Gott uns auch darauf hinweisen, was ist denn von dem geistlichen Höheflug, auf dem wir uns befinden, denn wirklich echt und wirklich richtig? Oder wo müssen wir vielleicht nochmal anfangen, grundsätzlich zu bauen und nachzuhaken? Das merken wir unter anderem im Alten Testament. Denken wir an Elia, als er seine große Schlacht gegen die Baalspropheten führt. Wir könnten sagen, wow, was ist das für ein Mann, was für ein Mut tritt er da auf. Alle sind gegen ihn, er ist der Einzige, der treu geblieben ist in Israel. Und dann eben da sein Sieg, Gott gibt durch ein Wunder zu erkennen, dass er wirklich der wahre Gott ist und die anderen falsch sind. Und dann merken wir direkt danach, kommt er in eine totale Depression hinein. Er wird total fertig, er flieht, weil die Isabel eben ihn töten will und er davon hört. Und da merken wir, da ist eine Art Versuchung für ihn. Ja, er hat ja den Gedanken, bin ich der Einzige, der übrig geblieben bin und was wäre jetzt und ist doch alles überflüssig und mache ich das doch bloß nicht mehr. Und da merken wir, das ist für ihn in dieser Situation eine Versuchung. 1. Könige 19, Abvers 3. Wir finden das in ähnlicher Weise natürlich auch an anderen Stellen. Und wir finden es in ähnlicher Stelle auch hier. Denn was passiert gerade vorher? Wow, was hat Jesus nicht dafür ein Erlebnis gehabt? Er tritt auf, er kommt zu Johannes, dem damals bekanntesten Prediger in ganz Israel, und der sagt, nein, ich bin gar nicht würdig, hier dich zu taufen, das geht ja ganz und gar nicht, ich kann nicht mal deine Schuhriemen aufmachen, und dann wird er schließlich doch getauft, und dann kommt eine Stimme vom Himmel, richtig wie ein Wunder, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Was ist das nicht für ein Erlebnis? Vor allen Menschen bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Stellt euch vor, sowas würde euch passieren, am Arbeitsplatz oder so, nicht? Ihr streitet euch mit einem Arbeitskollegen und so, und der sagt, hier, blöder Glaube, und so plötzlich vom Himmel, vom Stimme, was ist hier, wenn du dem noch etwas tust, ja, dann wirst du sofort tot. Und der merkt auch sofort, dass das eben die Stimme Gottes ist, das erhöht uns ja, nicht? Oh, wie wichtig hält uns Gott. Wunderbares Erlebnis, alle hören zu, getauft, eingesetzt von Gott, bezeugt, dass er der Sohn ist, das ist auch für Jesus ein tolles Erlebnis. Und direkt danach die Versuchung. Und das merken wir eben in ähnlicher Hinsicht auch manchmal, in Höhepunkten unseres geistlichen Lebens oder auch besonders da, wo wir uns besonders stark fühlen. Vielleicht, wo der eine sagt, naja, Gott hat mir einfach so einen Charme gegeben und also hier bei den Prüfungen zu lernen, das ist ja nicht unbedingt notwendig, ich werde dem Lehrer mal freundlich in die Augen schauen, nicht? Und durch meinen Charme, der wird da schon alles unter Dach und Fach bringen. Oder vielleicht habt ihr eine besondere Stärke, wenn ihr euch ausdrückt mit den Worten, besonders redegewandt, nicht? Und dann umgeht ihr manche Probleme, indem ihr einfach so ein bisschen herumredet, nicht? Und so, ach was, meine liebe Frau, du hast da die Schwierigkeiten, ach guck mal hier, du musst ja das und das und das und das denken und plötzlich denkt gar nicht mehr daran, nicht? Mit unseren Worten können wir die Leute einwickeln, vielleicht. Vielleicht durch dein Intellekt, durch deine Klugheit, durch deine Schönheit, durch deine Weisheit, durch was weiß ich. Und häufig ist es gerade da, wo wir unsere Stärken haben, da haben wir auch unsere Schwächen, wo der Teufel eingreifen will. Weil wir da zu sehr auf uns vertrauen. Weil wir meinen, wir haben die Sache ja schon in der Hand. Wir können das ja regeln. Wir brauchen sozusagen Gott gar nicht dafür. Wie derjenige vielleicht mit einem dicken Portemonnaie oder einem dicken Bankkonto, ja, wie häufig wird der Gott noch darum bitten, also gib mir mein täglich Brot, wie im Vater unser, ja, das ist ja, der weiß ja sowieso, ich brauche bloß zur Bank zu gehen, da hole ich mir mein Geld ab, es geht nicht nur ums täglich Brot, sondern es geht da eben um Kaviar und Lachs und was weiß ich, wo ich dann sonst noch esse, nicht? Und da merken wir, das kann schnell dazu führen, dass wir nicht unser Vertrauen auf Gott setzen, sondern unser Vertrauen auf uns selbst. Und das ist eine Anfechtung, die wir bestehen müssen und wo Jesus hier natürlich auch hineingeführt wird. Vers 2. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wenn ihr das mal versucht haben werdet, 40 Tage zu fasten, das ist schon eine ganz schön harte Sache. Also ich habe das mal probiert so anzufangen, zumindest dabei, so nach dem dritten oder vierten Tag habe ich dann abgebrochen, da war ich dann zu hungrig geworden. Nicht? Also ich meine, manche von euch werden das ja noch länger geschafft haben, aber das ist schon nicht ganz so einfach. Einige haben mir dann hinterher gesagt, danach würde das dann leichter werden, nach irgendeiner Zeit. Kann schon sein, vielleicht habe ich zu früh aufgehört, nicht? Aber ich kann es ja nochmal probieren. Sollen wir das hier machen? Fastenfreizeit, so, ja? So in der Küche sagen, kein Essen mehr, nur noch Fasten. Wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, Jesus hat hier gefastet, 40 Tage. Ihn hat sehr gehungert dabei. Er war also körperlich gesehen ein bisschen schwach gewesen. Und da sehen wir, dann kommt als erstes dieser starke Hammer jetzt mit dem Brot, nicht? Also können wir uns vorstellen, er hat Hunger gehabt. Jetzt haben sie ihm dann gezeigt, also hier willst du ja nicht ein bisschen Brot essen und haben. Also deshalb ja die erste Versuchung im Hinblick darauf. Wenn ich mal die Parallelen ziehe, dann merken wir, hier ist auch wiederum eine Parallele zu Adam und Eva. Die hat scheinbar auch zumindest Appetit gehabt, als sie nämlich den Apfel, beziehungsweise nicht Apfel, ist ja nur in späteren Gemälden so, die Frucht, nicht, des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen gesehen hat. Und da kommt dann ja der Teufel und sagt, oh, guck mal hier, wie das anzuschauen ist und lecker, guck mal, beiß da nicht rein und tut es hier hinterher auch. Das heißt, wir sehen hier ganz ähnliche Ausgangssituationen. Scheinbar Hunger oder zumindest Appetit. Wir sehen das auch ganz ähnlich mit dem Volk Israel. Nicht nur, dass wir eine Parallele sehen könnten zwischen den 40 Tagen des Fastens und der 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes Israel, sondern dass auch einige der ersten Versuchungen des Vertrauens auf Gott gerade mit dem Essen zu tun haben. Denn da sagen sie ja, wären wir nicht in Ägypten geblieben, da hat es so viel zu essen gegeben. Und da vergessen sie schon alles, was sie mit Gott erlebt haben. Und dann kommt erstmal das Manna, dann kommen die Wachteln. Und da sehen wir, das hat mit dem Essen zu tun. Sie bestehen das allerdings nicht. Sie haben das Vertrauen auf Gott erstmal nicht. Sondern erstmal kommt das große Murren. Nicht? Und dann Gott, naja, also gut, er gibt ihn auch. Ähnlichkeiten sehen wir auch, wenn wir das mal so rein bildlich sehen. Es gab ja vorher auch eine Art Taufe für das Volk Israel. wir finden im ersten Korintherbrief eine Parallele, die da gezogen wird, nämlich zwischen der Taufe des Volkes Israel, sozusagen dem Durchzug durch das Rote Meer, nicht durch das Wasser, rechts und links die große Wasserwand und dann in das neue Leben hinein und hier auch die Taufe Jesu. Das sind natürlich nur äußerliche Vergleiche und Bilder. Vers 3. Und als der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du der Sohn Gottes, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus ist jetzt zum Sohn Gottes berufen, so sehen wir das ja gerade im Kapitel vorher. Hosea 11, Vers 1 wird nochmal bestätigt, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias. Und hier jetzt die Frage, bist du der Sohn Gottes? Eine typische Frage des Teufels. Ist das nicht ganz ähnlich, wie das auch bei Adam und Eva ist? Sollte Gott gesagt haben, dabei, der Teufel weiß das ja ganz genau. Wir merken das nämlich später, zitiert er ja sogar Bibelverse und er sagt dann, wenn das so ist, dann passiert das und das und das. Also im Grunde genommen, Jesus, der Teufel weiß, was Gott sagt. Er glaubt das auch. Die Frage ist eigentlich gar nicht echt gemeint, sondern er will sie nur benutzen, um eine falsche Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Sozusagen, jetzt fühl dich gut, nicht? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du das doch tun, gar kein Problem, nicht? Mach das doch gerade mal. Und dass Jesus darüber hinweg sieht, wo das eigentlich, die eigentliche Schwierigkeit dieser Versuchung steht. Eine Frage, die ihm der Teufel hier an Jesus richtet. Die Verwandlung von Steine in Brot sind nicht prinzipiell ein Problem, könnten wir sagen. Das hätte Jesus tatsächlich machen können. Es wäre für ihn kein Problem, er ist allmächtig. Wir lesen ja da, wo er nach Jerusalem einzieht und dann sagen die Leute, also hier verbiete denen doch, dass die mir zujubeln. Dann sagt er ja, wenn die das nicht tun würden, dann würden die Steine anfangen zu rufen. Rein theoretisch scheint es möglich zu sein, auch wenn ich noch keinen Stein habe rufen hören. Aber so wird es für Jesus kein Problem sein, derjenige, der 5000 Menschen satt macht, hier auch wirklich Steine zu Brot zu machen. Wo ist dann also die Sünde, wenn das nicht die Sünde ist? Ich denke, sie liegt am ehesten darin, dass Jesus sich hier nicht auf die Hilfe Gottes einlassen soll, sondern dass er seine eigene Kraft zu seinem persönlichen Nutzen einsetzen soll. Dass er sozusagen eigenmächtige Selbsthilfe übt, wo Gott will, dass wir im ganzen Vertrauen uns auf ihn werfen, also auf ihn hören. Das ist ja auch das, was Jesus später immer wieder sagt. Ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen meines Vaters im Himmel. Also hier eine ganz wichtige, grundlegende Sache, selbst bei manchen Dingen, die wir tun können. Sie können uns in Entfernung von Gott führen, wenn wir sie nicht tun, weil Gott es will oder wenn wir sie nicht im Vertrauen auf Gott tun, sondern im Vertrauen auf unsere eigene Stärke und Kraft und Möglichkeit. Sozusagen, dass Jesus sich hier unabhängig macht von Gott. Nicht zuerst Gott fragt dabei oder nach seinem Willen fragt, sondern nur nach seinem eigenen. Wir können uns vorstellen, dass möglicherweise diese kleinen Kalksteinbrocken da herumlagen, gerade so in der Größe eines Brötchens oder eines Brotes, nicht? Und dann noch mehr die Versuchung anstachelte, neben der Hitze und dem Hunger sowieso. Die Versuchung, die hier den Leib Jesu trifft, seinen Hunger, seine körperliche Schwäche trifft, so wie eben Israels Murren um das Manna, 4. Mose 4 bis 9. Oder die Frucht, die gut zu essen aussah, 1. Mose 3, Vers 6 im Garten Eden. Wir lesen, dass übrigens auch Israel in die Wüste geführt worden ist, um durch Versuchung zu wachsen bzw. Erziehung zu lernen. Manchmal kann es eben so sein, dass wir, gerade wenn wir einsam mit Gott sind, wenn wir einmal Zeit haben, zur Ruhe zu kommen, dass dann auch Gott intensiv zu uns sprechen kann. Ich möchte das nur gerade lesen, damit wir auch diese Parallele vor Augen haben. Und zwar ist das in 5. Mose 8, Vers 5. 5. Mose 8, Vers 5. Den Hinweis, dass Gott Israel in die Wüste hineingeführt hat, um sie da zu erproben und zuzurüsten. Also deshalb, dass dieser Vergleich, den ich mache zwischen der Versuchung Jesu und der Wüstenwanderung durchaus korrekt ist, dass eben da Gott ganz ähnliche Wege wählt. Also 5. Mose 8, Vers 5, da lesen wir nämlich: So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Direkt davor finden wir eben, deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen in diesen 40 Jahren. Also es geht um diese 40 Jahre der Wanderung in der Wüste und da wird hinterher gesagt, du sollst erkennen dabei, dass Gott, der Herr, dich erzogen hat. Dass er dich also erprobt hat, erzogen hat, dass er dich da weitergeführt hat. Also in ähnliche Hinsicht, wie das auch hier stattfindet. Ja, gut, dann kommen wir zum Wenn wir die Antwort jetzt Jesu sehen, kommen wir in den nächsten Vers hinein. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, aus 5. Mose 8, Vers 3. Also hier sehen wir wiederum Bezug zum Alten Testament. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Hier sehen wir, Jesus antwortet dem Teufel mit einem Bibelvers. Das sollte uns auch eine Herausforderung sein, dass wenn wir da in Schwierigkeiten kommen bezüglich unseres Glaubens, dass wir nicht große eigene Ideen vertreten müssen, die haben an anderer Stelle auch ihren Platz, sondern dass wir uns intensiv mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und das auch mit einbeziehen für die Auseinandersetzung mit dem Teufel oder auch mit der Welt, in der wir um uns herum leben. Sozusagen die Bedürfnislosigkeit, zuerst kommt das Wort Gottes, das ist das Wesentliche, das ist das Wichtige. Sicherlich auch etwas, was wir uns sagen lassen sollen in einer materialistischen Welt, die zuerst auf das Äußere schaut und dann erst auf das Innere. Hier sehen wir gerade im Gegensatz dazu, nein, das Wesentliche ist, wie bist du innerlich? Bist du innerlich leer und ausgebrannt, hohl, nur noch ein Schein, nur noch eine Fassade oder ist da innen auch Substanz? Dann spielt das Äußere eine untergeordnete Rolle. Es hätte ja hier durchaus Grund geben können, für Jesus diesem Wunder nachzugehen. In Jesaja 49, Vers 10 finden wir den Hinweis, dass in dem Reich Gottes niemand mehr hungern wird, dass der Messias auch die Macht dazu hat, die Menschen zu speisen. Das wäre ein Hinweis. Möglicherweise könnte man auch sagen, dieser Brotkönig hätte doch viele Menschen anziehen können. Stellt euch vor, plötzlich die ganze Wüste von Jerusalem, alles voll Brot. Was wäre das nicht für eine Sensation? Sicherlich wären die Leute Jesus nachgelaufen, wie sie das ja übrigens tun, nach der Speisung der 5000 und ihn zum König machen wollen. Nur Jesus lehnt ab. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Es sehe nämlich zu sehr nach Bestechung aus, sozusagen, werde Christ oder lauf mir nach und ich werde dir für immer zu essen geben. Oder es könnte auch ein bisschen dazu führen, dass die Menschen nur aufgrund ihrer materiellen Vorteile Jesus nachfolgen und nicht aufgrund der innerlichen Erkenntnis, dass sie innerlich, seelisch Jesus nötig haben und brauchen. Dass der eigentliche Hunger nach Leben und nach dem Sinn des Lebens ausgefüllt werden soll. Dass der Hunger damit ein für alle Mal, wie Jesus zu der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen sagt, ein für alle Mal gelöscht werden soll und nicht nur kurzzeitig. Und er will sicherlich auch hier als Vorbild für die Jünger und alle anderen zeigen und sagen, dass wir uns zuerst auf Gott verlassen sollen und dann wahrhaft befriedigt werden für das, was wir brauchen. Wie Jesus es ja wenige Verse später sagen wird, in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Die Rangfolge ist ganz entscheidend wichtig dabei. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis in diesem Zusammenhang bei dem Brot. Welcher war denn das jetzt? Da wollte ich doch noch irgendetwas sagen. Vielleicht fällt mir das auch später ein. Ja, wenn man jetzt nachdenkt darüber, dann fällt es mir gerade nicht ein. Nicht? Also gut, dann kommen wir einfach weiter. Dann gehen wir nämlich zur nächsten Versuchung, die Jesus erfährt. Es war aber irgendetwas Wichtiges. Ja. Ja. Komisch. Ja. Also. Vers 5. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du der Sohn Gottes? Wiederum das ist genau dasselbe, nicht? Also wiederum bist du der Sohn Gottes dabei. Hier müssen wir uns die Zinne als entweder ein vorspringendes Türmchen, so eine Art Erker am Tempel vorstellen. Der Erker war ja damals, ich meine, der Tempel war noch nicht ganz fertig. Der ist eben erst in den 60er Jahren fertig geworden und wurde dann ja im Jahr 70 schon wieder zerstört. Der galt aber trotzdem schon zur Zeit Jesu als eine Art Weltwunder. Der war oben auf einem Berg, direkt gegenüber lag der Ölberg, von da aus ging die Sonne auf und morgens, wenn die ersten Sonnenspitzen sozusagen drüber über den Ölberg hinauf schienen, dann fielen sie normalerweise auch auf die Tempelzinnen, das waren nämlich vergoldete so Zinnen, so Haken, die da oben auf dem Dach des Tempels angebracht worden ist. Also Jesus hat einen guten Überblick, er steht jetzt oben drauf, er hat den Überblick über den Ölberg, über den ganzen Tempelkomplex, da oben stehen sie. Wir haben auch in der damaligen Zeit, wissen wir, dass die Juden erwartet haben, wenn der Messias kommt, dass er eben irgendwie in Bezug zum Tempel kommen wird. So finden wir einen anderen Rabbiner der damaligen Zeit, der sagt, unsere Lehrer haben gelehrt, wenn sich der König, der Messias offenbart, dann kommt er und steht auf dem Dach des Heiligtums. Also hier merken wir, das haben die Juden erwartet. Von daher ist auch diese Auswahl der Versuchung des Teufels nicht rein zufällig, sondern beabsichtigt. Er will hier etwas von dem erfüllen, was die Menschen erwartet haben. Sozusagen, enttäuscht die Menschen doch nicht. Tu doch jetzt das, was sie von dir erwarten. Zeig doch jetzt offensichtlich, dass du der Messias bist. Wir finden auch einen Hinweis darauf, dass tatsächlich die Engel kommen würden und Jesus halten würden, wenn er sich dort hinunterstürze. Beispielsweise im Psalm 91, dem sogenannten Tempelpsalm, der in der Entstehungsgeschichte oder in der, eine Verbindung herstellt zu dem Wüstenzug Israels. Da wird vorausgesetzt, dass tatsächlich der Messias Wunder tun kann, dass die Engel kommen, um ihnen die Füße zu halten, wie der Teufel Jesus hier ja auch aufführt. Spricht er, Vers 6, bist du der Sohn Gottes, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Psalm 91, Vers 11 und Vers 12, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Also wir sehen durchaus, der Teufel ist bibelfest. Also Versuchungen müssen nicht nur unbedingt sein, betrüg doch deinen Nachbarn oder erschieß deinen Arbeitskollegen oder so etwas. Das müssen nicht unbedingt Versuchungen sein. An denen können wir ja häufig sogar ganz deutlich erkennen, dass sie falsch sind. Die sind dann für uns als Christen hoffentlich keine so große Versuchung mehr. Aber es kann dann eben auch gerade Versuchungen geben, die eben sich ganz fromm anhören, wie dieses hier. Irgendetwas zu tun, was eben ja so richtig eigentlich unserem frommen Selbstbewusstsein entsprechen würde und trotzdem falsch ist, weil wir nicht den Willen Gottes für diese Situation beachtet haben. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, beten ist gut, nicht? Also ich hänge jetzt meinen Arbeitsplatz an den Nagel, ich kümmere mich nicht mehr um meine Familie, ich bete jetzt nur noch den ganzen Tag. Recht extrem, nicht? Wenn ich aber da die Berufung Gottes nicht für habe, dann ist das ganze Beten nichts anderes, als wie Jesus wenig später in der Bergpredigt sagt, wie plappern der Heiden, das ist vollkommen unnütz. Beten an sich, wenn es nicht im und aus dem Willen Gottes heraus geschieht, kann genauso auch falsch sein. Und so sehen wir auch hier. Selbst wenn der Teufel sich auf einen Bibelvers beruft, dann müssen wir überprüfen, ob es mit der Gesamtaussage Gottes zusammenhängt. Diese Wunder oder Menschen über Wunder zu gewinnen, dass die nun begeistert sind und Jesus nachfolgen würden. Stellt euch vor, da der ganze Tempel voll, Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, dann die Juden, die männlichen Juden, dann da das Allerheiligste, Jesus steht da oben, er stürzt sich hinunter, plötzlich kommen da Tausende von Engeln, die flattern da umher und die ganzen Leute sehen das. Wiederum, welch eine Chance, da den Menschen zu demonstrieren, irgendwelche Macht Gott hat. Wow, hätten wir nicht vielleicht zugestimmt? Stellt euch vor, ihr hättet jetzt solch eine Chance, eine Herausforderung, meinetwegen mit den stärksten Atheisten unserer Zeit oder mit den Muslimen hier irgendwo, Ayatollah Khomeini, wenn er noch leben würde oder so etwas im Iran, der legt euch ein, wir machen einen Glaubenswettkampf. Wir stürzen uns alle vom Berliner Funkturm herunter und derjenige, der unten heile aufkommt, dessen Gott ist der Richtige oder so etwas. Das wäre doch eine Demonstration des Glaubens, nicht? Vorausgesetzt, es klappt dabei. Aber da finden wir hier ganz deutlich, es geht nicht darum, welche menschlichen Überlegungen wir uns durchsetzen, wie wir am besten Gott zu seiner Ehre verhelfen können, sondern es geht darum, was stellt sich Gott vor. Und wenn wir dementsprechend nicht handeln, dann ist das Ganze daneben. Und zwischenzeitlich ist mir auch eingefallen, was ich euch noch sagen wollte zur ersten Versuchung. Ja, ich meine, wir müssen immer versuchen, so mit einem Teil des Gehirns weiterzudenken, nicht? Und so dann mit dem anderen Teil sich zurückzuerinnern. Und zwar, das war eben der Punkt, ich hätte euch eigentlich die Frage stellen wollen, nämlich dabei, woher wissen wir überhaupt, was Jesus in der Wüste gesagt hat? Habt ihr euch die Frage auch schon mal gestellt? Ja, es war ja gar niemand dabei, nicht? Ich meine, außer dem Teufel. Und der Teufel wird das bestimmt hinterher nicht aufgeschrieben haben. Denn die Jünger sind ja erst später berufen worden und deshalb müssen wir an der Stelle davon ausgehen, dass Jesus selbst es gewesen ist, der es seinen Jüngern weitergegeben hat und gesagt hat. Das ist eben die Antwort, die wir darauf finden. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, Matthäus war ja einer der ersten Jünger und Matthäus hat das dann behalten und später aufgeschrieben. Also hier stützt sich das auf die Aussage Jesu selbst von dem, was dort passiert worden ist, was dort passiert ist. Okay, also viele Leute auch der damaligen Zeit versuchten durchaus zu demonstrieren, dass sie der Messias sind. Denn es gab damals einige Anwärter auf den Messias-Titel. So wissen wir beispielsweise zur Zeit Jesu, dann trat ein Theudas auf. Der führte die Menschen beispielsweise zum Jordan und er sagte, so wie damals der Josua durch den Jordan geschritten ist, so wird sich jetzt auch der Jordan teilen. Die Leute sind losgelaufen und als sie dann bis zum Hals im Wasser gewesen waren, hat der Sörler sich immer noch nicht geteilt. Aber das war ein Menschenauflauf. Tausende von Menschen, die er sehen wollten, um jetzt zu erkennen, das ist der Messias. Da merken wir, nicht alle haben dieser Versuchung widerstehen können. Und wie gesagt, gerade diejenigen, die falsche Messiasse gewesen sind, haben diesen falschen Weg gewählt. Und Jesus wehrt sich eindeutig damit, durch eine große Show zu inszenieren und zu zeigen, wer er ist. Es gab dann auch noch einen anderen, der wird uns nämlich in Apostelgeschichte 21, Vers 38 erwähnt. Ein Vers, den wir wahrscheinlich sonst gar nicht denken. Aber Apostelgeschichte 21, Vers 38, ich kann ihn auch gerade mal vorlesen. Apostelgeschichte 21, Vers 38, da lesen wir nämlich: Bist du nicht der Ägypter, der von diesen Tagen ein Aufruhr gemacht und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus sprach, ich bin es nicht, also klagt man ihn jetzt an. Und da merken wir, es wird nur so nebenbei erwähnt, etwas, was zur Tagespolitik gehörte. Das war damals für die Leute vollkommen klar, wer dieser Ägypter ist, für uns vielleicht nicht. Ich kann euch jetzt mal fragen, wisst ihr, was das für ein Ägypter ist? Braucht ihr jetzt auch nicht zu wissen dabei. Und zwar war das eben ein ägyptischer Jude, der nach Israel, nach Jerusalem gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Messias. Da müsste man sowieso schon Bedenken haben, wenn einer so groß auftritt. Und der hat jetzt gesagt, eben er wird so wie Josua um die Stadt Jericho, dann eben um die Mauern von Jerusalem herumziehen und dann werden die Mauern von Jerusalem einstürzen als Zeichen dafür, dass er der Messias ist. Die sind dann auch bei der Hitze des Tages da mehrfach rumgelaufen. Allerdings sind die Mauern dann erst ums Jahr 70 herum eingestürzt, nämlich als dann die Römer dagegen stürmten und das nicht nur einfach rumliefen. Da merken wir hierum wiederum einer, der aufgibt, er ist der Messias, eine große Wundertat vollbringen will und das Ganze läuft vollkommen schief. Simon Magus, von dem wissen wir ja auch, dass der im Neuen Testament erwähnt wird, da wissen wir aus den Quellen zur Zeit Jesu, dass der beispielsweise auch aufgetreten ist, um den Leuten zu sagen, dass er fliegen könne. Allerdings konnte er nur fliegen, bis er am Boden angekommen war. Dann war das mit dem Flug vorbei und da merken wir ebenfalls ganz ähnlich. Der bezog sich auch aufs Alte Testament, nicht? Also dass dann die Engel kommen werden und die Füße halten werden. Und wahrscheinlich hatte er selbst gemeint, dass er es wirklich sei, aber es hat sich dann als Fehler erwiesen. Vers 7, Jesus lehnt ab. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt, du Teufel sollst mich nicht versuchen. Jesus ist ja auch Gott. Also sagen, du sollst mich nicht versuchen. Also warum stellst du mir überhaupt diese bösen Fragen? Sondern es geht darum, dass Jesus sagt, du sollst Gott im Himmel, also den Vater, den sollst du nicht versuchen. Er würde versucht werden, indem Jesus sich leichtfertig, ohne den Auftrag Gottes, in solch eine Show hineingibt und dorthin runterstürzt. Das ist das Problem. Das wäre so ähnlich, als wenn wir sagen, wir sind doch Kinder Gottes, warum müssen wir unsere Zeit noch verschwenden, eine Inspektion bei unserem Auto zu machen? Ölwechsel, Bremsen kontrollieren. Wir sind doch Kinder Gottes, uns kann doch nichts passieren, oder? Warum sollen wir das tun? Elektrokabel zu sichern, das macht doch alles gar nichts. Selbst wenn wir an den Strom anfassen, sagt nicht Jesus, dass wir Schlangen anfassen werden und die werden uns nicht tun und so. Und dann würde Jesus hier sagen, ja, so, da kann es aber sein, dass du bei einem Stromschlag stirbst und dann im Himmel eine Aufklärung bekommst, wie man eben mit Strom umgehen soll. Hä? Denn das bedeutet ja hier an dieser Stelle, du sollst Gott nicht versuchen, bei den Dingen, die du selbst in der Hand hast zu tun, da sollst du dich nicht leichtfertig auf irgendwelche Wunder verlassen, sondern wenn du wirklich im Bedrängnis bist, dann erweist sich Gott groß an uns, aber nicht, wenn wir uns leichtfertig in irgendwelche Probleme hineinbegeben. Das hat nichts mit Größe des Glaubens zu tun, das hat höchstens etwas mit Faulheit oder Dummheit zu tun, aber nichts eben mit großem Glauben an Gott. Wenn Gott wirklich eine Glaubensprobe von dir fordert, dann weißt du das auch ganz bewusst, aber das zeigt er dir vorher eigentlich auch. Jesus lehnt ab, ständig neue Wunder zu tun, das wäre ja die Folge, denn die Leute würden sich ja daran gewöhnen. Stellt euch vor, jeden Morgen regnete noch immer das Brot vom Himmel, ihr könntet es draußen aufsammeln, das Manna, würdet ihr das noch als Wunder bezeichnen? Ja, dann würden wahrscheinlich schon 20 Naturgesetze herangezogen werden von Wissenschaftlern, warum das nun gerade so und so passiert. Ich meine, seid ihr Gott jeden Tag dafür dankbar, dass Wasser flüssig ist? Ja, ich meine, Physiker sagen uns, dass eben das ganze Leben auf der Erde gar nicht möglich wäre, wäre Wasser nicht flüssig. Und das ist aber ich meine, ernsthaft, das ist ja eine ganz physikalisch interessante Sache. Nicht? Es könnte ja auch fest sein, stellt euch vor, festes Wasser. Wie wäre das in euren Körperzellen? Würde ja gar nichts funktionieren mit dem ganzen Wasser, das da drin ist. Würden keine Früchte wachsen können, ihr könntet auch nicht baden heute Nachmittag oder so. Nicht? Wäre alles nicht möglich, wenn Wasser immer bei den Temperaturen hier fest wäre. Das ist aber genauso gerade um den 0 Grad, dass er hier entscheidend ist auf der Erde, dann flüssig wird. Ist ja ganz entscheidend wichtig. Stellt euch vor, Wasser würde erst flüssig werden bei 60 Grad oder so. Ja, großes Problem, nicht? Da könnten wir sagen, das ist ja eigentlich ein Wunder Gottes, dass er das genauso eingerichtet hat. Wir sehen es nur nicht als Wunder an, weil wir es tagtäglich erleben. Und so wäre es bei Jesus hier auch. Wenn er jetzt immer wieder sich darunter stürzen würde und immer wieder könnten die Leute fliegen, ja, was wäre das für ein Wunder? Wenn ihr alle fliegen könntet, wir als Christen, wir stürzen uns überall herunter, wen würde das noch beeindrucken? Ja, keinen mehr. Es werden also immer neue, immer stärkere Wunder würden gefordert werden. Und wir sehen hier auch, wie ist das beispielsweise bei den Geheilten? Da Jesus die Aussätzigen, nicht, heilt 10 Aussätzige. Die sind jetzt ja wahnsinnig beeindruckt davon. Wow, Gott hat uns gesund gemacht. Die sind alle Christen, alle Missionare geworden, sind durch die ganze Welt gezogen. Oder steht das bei uns in der Bibel? Was ist dabei? 9, die kümmern sich gar nicht mehr um Jesus, sind total egal. Nur einer kommt zurück. Da merken wir, welche Auswirkungen denn solche totalen Wundertaten tatsächlich haben können. Die Leute sind begeistert vom Wunder, aber ändern ihr Leben deshalb noch lange nicht. So habe ich, erinnere ich mich auch an einen Fall von, aber vielleicht lasse ich den jetzt auch weg später mal, weil sonst ist unsere Zeit vorangeschritten. Also, der Teufel will ein Wunder dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dabei müssen wir da sagen, lieber Teufel, spinnst du? Du bist doch im Jenseits sowieso, du weißt doch schon lange, dass das der Sohn Gottes ist. Wir merken, das ist beim Teufel nämlich kein echtes Interesse, sondern das ist nur vorgeschobenes Interesse. So wie manche Leute ja sagen würden, ja, wenn diese Person anders wäre, mein Nachbar, dann würde ich ja auch Christ werden. Oder wenn ich das verstehen würde, dass da die Schöpfung und Evolution, wie das klappt, dann würde ich Christ werden. Bei vielen dieser Leute sind das vorgeschobene Gründe, bei vielen. Und so ist das hier beim Teufel auch ein vorgeschobener Grund. Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu doch das, so sagen es Beweis, dann sehen das alle und ich auch. Dabei weiß er das ja schon lange. Denn in der übernatürlichen Welt, da weiß er, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und deshalb sucht er Jesus ja hier auch gerade auf. Und deshalb nennt er ja so viel Bibelverse und so. Sonst könnte er ihm ja gleichgültig sein an dieser Stelle. Okay. Jesus, wir können wiederum die Parallele ziehen. Hier ist ja wiederum eine Begehrlichkeit für die Augen. Es soll ein besonderes Wunder getan werden. Also das soll die Augen ansprechen. Das sehen wir auch bei dem Volk Israel. Das sehen wir auch im Alten Testament bei der Frage der Versuchung im Paradies. Wir könnten eine Parallele ziehen, die beispielsweise getan wird bei dem Volk, das bei Massa ist. 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Nun, dann, also das wäre dann eben da, wo sie murren und vom Durst gequält sind, wo dann sie nicht daran glauben, dass Gott ihnen helfen wird und schließlich ein Wunder eingegriffen werden muss. Ja. Wir sehen dann auch noch mal eine selbe Versuchung, die dann ganz am Ende kommt in der Passion Jesu. Da geht der Teufel nämlich noch mal genau gleich vor. In Kapitel 27, Vers 40, da steht nämlich, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige herab vom Kreuz und so, nicht? Wiederum genau dasselbe. Und zwar da will der Teufel auch Jesus davon abhalten, die Heilstat Jesu zu Gottes zu vollbringen, wobei es wäre ein tolles Wunder. Nur, dann wäre Jesus nicht für unsere Sünde gestorben. Und wir kommen zur letzten Versuchung Jesu. Daraufhin führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Also, hier haben wir zuerst mal ein physikalisches Problem. Das physikalische Problem besteht zum einen darin, was für ein Berg könnte das gewesen sein? Denn entweder ist der Berg, also der müsste erstmal sehr hoch sein, aber von dem Berg aus, also entweder kann es kein echter Berg sein, oder es können keine echten Reiche gewesen sein. Warum? Nun, selbst wenn wir einen riesengroßen Berg haben, wie wollt ihr denn um die Ecke schauen? Ja, denn wir wissen ja, die Erde ist eine Kugel, nicht? Und stellt euch mal vor, ihr seid jetzt oben auf einem riesengroßen Berg, wie wollt ihr da durchschauen, unten auf die andere Ecke? Denn hier steht ja die Reiche der Welt alle gesehen, nicht? Also dann merken wir, irgendwas ist da nicht ganz so, wie wir uns das vielleicht physikalisch vorstellen. Entweder wird das so gewesen sein, der Teufel hat Jesus auf einen hohen Berg geführt und er hat dann die Reiche sozusagen in der Vision gesehen, hat sie ihm vor Augen geführt dabei, nicht? Manche weisen auch darauf hin, dass es eine Ähnlichkeit gibt zwischen diesem, also dem hebräischen Wort für Berg und eben zwischen dem für Vogel oder so, meine ich hier gelesen zu haben. Und dass da nun einer sagt, also dass er vielleicht herumgeflogen ist über die Erde und dann die angeschaut hat und dann gesehen hat. Was auch immer, wie das physikalisch gelaufen ist, wissen wir nicht. Vielleicht war das Ganze auch eine Art Vision sozusagen. Der Teufel hat Jesus vor Augen gemalt, so eine Art Hologramm. Nicht? Also hier siehst du da diese Reiche und diese Reiche und diese Reiche. Und dann wurde er versucht. Das ist auch nicht das Entscheidende. Sondern wir wissen, irgendwie hat Gott das hinbekommen, ihm das zu zeigen. Und die Versuchung bestand eben darin, den Willen Gottes durchzuführen, aber wiederum auf eigenständige, eigenwillige Sache. In diese Versuchung können wir in ähnlicher Hinsicht auch kommen. Also, dieser hohe Berg. Jesus soll die ganze Welt in Besitz, also sehen. Da sehen wir wiederum einen Vergleich auch zu Mose. Mose, kurz vor seinem Tod, 5. Mose 34, Vers 1 bis 4, wird ebenfalls auf einen hohen Berg geführt und dann sieht er das verheißene Land. Die rabbinischen Überlieferungen weisen darauf hin, dass er nicht nur das verheißene Land sah, sondern sogar alle Länder der Erde. Das ist allerdings nicht biblisch, deshalb nur zum Teil mit als Parallele heranzuziehen, aber wir sehen hier durchaus eine Parallele. Der Teufel sagt nun Jesus daraufhin und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Hier merkt man natürlich, da lässt er seine Maske fallen, hier ist auch kein frommes Gerede mehr, das ist ja kein Bibelvers mehr, denn hier merken wir, da wendet er sich ganz deutlich gegen das erste der 10 Gebote im Alten Testament, da sollte jedem klar sein. Aber immerhin eine gewisse Versuchung. Jesus antwortet darauf ja auch nicht und sagt, du hast ja gar keine Möglichkeit, mir das zu geben, sondern er hätte tatsächlich die Möglichkeit, die Herrschaft der Welt an Jesus abzutreten. Wie wir im Epheserbrief lesen, da steht ja, der Teufel ist der Herr dieser Welt. Da merken wir also, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist zum 1000-jährigen Reich, hat der Teufel die Macht, hier auf der Erde zu herrschen. Gott greift immer wieder ein, wir stehen auch unter dem Schutz Gottes als seine Kinder, aber der Teufel kann das tun. Insofern ist die Versuchung des Teufels real. Er hätte Jesus die Macht geben können und Jesus hätte dann sagen können, nun, ihr seid ja alle erlöst und wir richten gleich das Reich Gottes auf. Aber das ist nicht im Willen Gottes und deshalb wendet er sich dagegen. Denn er hätte hier, ja sagen, als Gott selbst den Teufel anerkennen müssen als Herr. Und dann geht es auch nicht wie gekreuzte Finger hinter dem Rücken zu machen, also du bist ja der Teufel, alles klar, und jetzt verehre ich dich, ist aber alles eine Lüge, ich habe es ja gar nicht so gemeint, nicht? Und also so geht das nicht. Auch kein innerer Vorbehalt, naja, ich sage die Worte, ich meine es ja gar nicht so. Da merken wir auch bei uns, nicht, wie wir mit der Wahrheit umgehen, da sollten wir schon genau darauf achten. Und manchmal können wir ja auch in die Versuchung kommen, ein gutes Ziel Gottes durchzusetzen, aber auf dem falschen Weg. Vielleicht etwas radikal genommen. Nehmen wir an, wir als Bibelschule wollen jetzt hier unsere Turnhalle umbauen. Kostet eine ganze Menge Geld. Und dann können wir uns jetzt überlegen, wie bekommen wir denn das Geld? Also, ja, Spendengeld, das sind jetzt nicht genug. Ihr habt nicht genügend gespendet hier dafür. Geld ist nicht da. Also, am besten machen wir das so. Dolk Klasen verkleidet sich, ne, setzt eine Maske auf, geht dann hier in Lemgo zur Volksbank mit einem großen Gewehr, ne, und sagt, ja, bitte Geld her, also so, sonst erschieße ich euch alle. Dann wird das Geld zurückgebracht und wir können bauen. Wäre das nicht gut? Ist doch zu Reich Gottes. Wir können sogar noch ein paar Missionare aussenden von dem, was übrig bleibt. Wäre das nicht super? Hä? Menschen hören von Gott. Und nur, dass da die Bank ein bisschen weniger Geld hat, die sind sowieso versichert und so, na, ich kriege das Geld alles wieder. Oder ist das nicht toll? Ihr seid gar nicht so begeistert. Ja, zu Recht, ganz zu Recht. Ich hoffe nämlich nicht, dass ich jemanden verführe, der vielleicht noch nicht weiß, wie er die Freizeit bezahlen soll und dann nachher das ausübt, nicht? Also, deshalb denkt daran, ein gutes Ziel ist falsch, wenn es auf einem falschen Weg erreicht wird. Bei Gott geht es nicht nur darum, das gute Ziel zu erreichen, meinetwegen die Welt zu erretten, indem Jesus der Herr der Welt wird, sondern wenn der Weg falsch ist dahin, dann ist das Ziel auch gleichzeitig korrumpiert. Das dürfen wir nicht machen. Und das müssen wir als Christen.